immer. Genau, Recht auf politischer Streik ist das Motto der Veranstaltung. Ganz kurz zu mir. Ich heiße Luzi Redler, ich bin Lehrkraft am OSZ Gesundheit und auch in der GEW aktiv. Genau, unser Hauptgast ist Theresa heute Abend, Theresa Cenka. Sie ist Juristin und sie hat promoviert zu dem Thema, weswegen wir alle hier sind. Und sie hat ein ganz aufregendes Buch geschrieben, ich halte das mal hoch. Es heißt Politischer Streik, Rechtsgeschichte und Dogmatik des Tarifbezugs. Ihr seht auch, ich habe es gelesen und ein bisschen durchgearbeitet. Und des Verbots des politischen Streiks. Also es geht quasi um die Frage, warum gibt es diese Einengung darauf, dass nur Streiks als zulässig angesehen werden, die einen Tarifbezug haben. Und warum gab es trotzdem in der Geschichte der BRD und des wiedervereinigten Deutschlands aber trotzdem politische Streiks? Viele sagen ja, man müsste mal so streiken wie in Frankreich, tous ensemble, alle gemeinsam. Habt ihr sicherlich mitbekommen, es gab diese Streiks gegen die Rentenreform, hunderttausende Französinnen und Franzosen auf der Straße im Streik. Es gab außerdem, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, Griechenland, Italien in der Vielzahl politische Streiks, Generalstreiks. Wir haben vor kurzem den feministischen Streik im Baskenland gesehen, wo viele, nicht nur KollegInnen, sondern auch Kollegen aus verschiedenen Branchen auf die Straße gegangen sind und gestreikt haben für die Vergesellschaftung des Care-Sektors. Es gab vor kurzem Streiks in Jordanien und Libanon gegen den Gaza-Krieg. Das heißt, es gibt überall auf der Welt an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Themen politische Streiks und in Deutschland gilt es als illegal, obwohl es nirgendwo im Grundgesetz steht, sondern es ist Richterrecht. Wir wollen mit Theresa heute Abend darüber sprechen, warum ist das eigentlich so, warum hat sich das so entwickelt, können wir das ändern, wie eigentlich? Genau, dazu werde ich Theresa ein paar Fragen stellen, 3-4 Fragen und sie wird darauf antworten, das soll so ungefähr eine halbe Stunde dauern. Und danach seid ihr gefragt, erstmal eure Fragen zu notieren. Wir haben so was Kleines Interaktives vorbereitet und auch ein paar Ideen erstmal zu sammeln, an welchen Stellen ihr meint, wir eigentlich politische Streiks bräuchten. Und dann gehen wir natürlich auch noch in eine offene Diskussion. Wir streamen die Veranstaltung, deshalb seht ihr so hier ein paar Leute an der Wand, die sich zugeschaltet haben. Und wir nehmen das außerdem den Vortrag als Audio auf. Genau. Okay, allererste Frage an Theresa und vielleicht kannst du die ganz kurz beantworten zu Beginn. Wenn wir über politische Streiks sprechen, was verstehst du darunter, damit wir so eine gemeinsame Grundlage haben?
Ich finde es gar nicht so leicht, das so kurz zu beantworten, weil in Deutschland mit der Definition, was ein politischer Streik ist, ja auch eine rechtliche Wertung einhergeht, nämlich dass dieser nicht erlaubt ist unter dem Grundgesetz. Aber vielleicht fange ich, weil ich halt Juristin bin und mich in diesem Kreis bewegen muss, zwangsläufig, auch mit dieser juristischen Definition an. Also ein politischer Streik wird immer dann als solcher markiert und auch für illegal erklärt, wenn er sich nicht gegen die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber richtet, sondern an den Staat in der Form der Legislative, Exekutive oder Judikative, also in dieser drei Gewalten. Und genau diese Trennung ist was Besonderes. Also vielleicht nicht besonders Deutsches, aber es gibt es zumindest nicht in allen europäischen Ländern so. In anderen Ländern gibt es diese Trennung erst gar nicht. Und das ist ja auch so ein Funken Hoffnung, den man haben kann, wenn man sich das rechtsvergleichend anguckt oder auch unter völkerrechtlichen Gewährleistungen, dass diese Trennung von Politik und Tarifvertrag, die ja, wenn man sich mal anguckt, wie eigentlich Gesetzgebung und Tarifverträge in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten verschränkt waren, wie das Arbeits-, wie Streiks auch immer politisch waren, ob sie nun verboten waren oder nicht, auch tarifvertragliche Streiks verboten waren. Also dieses ganze Konstrukt ist ja erstmal hochproblematisch. Und das, finde ich, drückt eigentlich auch schon diese Definition aus. Deswegen habe ich jetzt auch in dem Buch immer vom politischen Streik gesprochen. Weil,
oder vom sogenannten
politischen Streik. Vom sogenannten politischen Streik, weil es für mich eine Markierung ist.
Okay, also wenn Theresa jetzt was zum politischen Streik sagt, bedeutet das erstmal die Streiks, die sich an den Staat richten und nicht direkt quasi einen Tarifbezug in Bezug auf den Arbeitgeber haben. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eigentlich ein Konstrukt, das ist eine künstliche Trennung. Da sagst du ja auch in dem Buch sehr viel zu. Eine Trennung, die es so in anderen Ländern gar nicht unbedingt gibt und auch eine Trennung, die es ja früher gar nicht gab. Also hast du gerade ja auch gesagt, zu dem Beginn der ArbeiterInnenbewegung hatten ja die meisten Streiks ein politisches Moment, weil es staatliche Repression gab, weil es das Streikrecht vielleicht auch noch gar nicht gab. Das heißt, am Anfang waren alle Streiks in irgendeiner Form politisch. Wie hat sich das denn überhaupt dann so entwickelt, dass es zu dieser Illegalisierung in Deutschland kam, jetzt in der BRD, also an der Stelle jetzt erstmal Westdeutschland, also BRD. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, also eigentlich kann man sagen, dass dieser Zeitungsstreik 1952 der Initiationsmoment für diese Trennung war. Also vorher gab es, also in diesen wenigen 3 Jahren von Anbeginn des oder von Inkrafttreten des Grundgesetzes bis zu diesem Zeitungsstreik, gab es in der rechtswissenschaftlichen Debatte diese Abgrenzung nicht. Die wurde letztendlich anhand dieses Streiks von Hans-Karl Nipperdey eingeführt. Also der ist vielleicht auch einigen jetzt mittlerweile schon im Begriff. Das ist sozusagen die Galionsfigur des deutschen Arbeitsrechts, wird auch viel zu viel gefeiert, kaum kritisiert. Und er hat für die Arbeitgeber damals, also dieser Zeitungsstreik, muss man jetzt vielleicht noch mal kurz erklären, der wurde geführt von der IG Medien und Druck. Und zwar ging es da um die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes und damit einen klaren Auftrag an den Gesetzgeber mit dem Streik, nämlich dieses Gesetz kann so, wie es geplant ist, nicht verabschiedet werden. Und dieser Streik fand statt. 2 Tage lang, es erschien kaum eine Zeitung in ganz Deutschland. Und daraufhin nutzte der Arbeitgeberverband die Chance, nicht nur Schadensersatz einzuklagen, sondern auch hier die Grundlinien eigentlich des deutschen Streikrechts zu legen und hat für seine Interessen dann diesen Hans-Karl Nipperdey beauftragt. Und er hat sich dann überlegt, naja, also gut, wir haben jetzt irgendwie dieses Grundgesetz und eigentlich, wenn man die Protokolle liest, also das, so stelle ich mir zumindest seinen Kopf vor zu dieser Zeit, also eigentlich waren sich ja alle parteiübergreifend einig, 1948, 49, das kann man auch in den Protokollen nachlesen, wir haben jetzt hier ein Grundgesetz und wir haben jetzt hier auch ein Streikrecht, das ist verbürgt, das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik und es ist vor allen Dingen eine Lehre aus dem NS. Ja, und dieses Streikrecht ist da und das Einzige, worüber man sich eigentlich gestritten hat, ist das Beamtenstreikverbot, siehe heute, also was bis heute ja Bestand hat leider, wie der EGMR bestätigt hat. Und das andere, worüber man sich gestritten hat im Parlamentarischen Rat, war eigentlich nur der systemumstürzende Streik, was ja auch Sinn macht, dass die verfassungsgebende Versammlung jetzt nicht sagt, gut, wir befürworten den Streik, der uns wieder abschaffen soll. Das ist ja logisch irgendwie, aber diese ganze Differenzierung von politischem Streik und tarifbezogenem Streik, wie wir es heute kennen, war nicht Thema. Das kommt aus der Feder von Hans-Karl Nipperdey. Und seine Argumente sind sehr dünn, muss man sagen. Also alle rechtsdogmatischen Konstrukte, die er sich dafür ausgedacht hat, die sind entweder mittlerweile schon revidiert vom Bundesarbeitsgericht, oder, finde ich, mit sehr guten Argumenten auch angreifbar. Also er hat dort bestimmte Rechtsfiguren geschaffen und eingeführt, um zu begründen, naja, es gibt den Streik eigentlich nur in geregelten Bahnen, wie wir ihn in Deutschland haben wollen. Und das ist zum einen, er soll auf Tarifverträge begrenzt sein und zum anderen, dass er nur von Gewerkschaften getragen wird. Beides wird ja zu Recht auch gerade angefochten. Und die andere, finde ich, sehr wichtige und zu wenig kritisierte Person, die Trennung von, es gibt die Demokratie, die parlamentarische Demokratie, auf die wir alle mit Wahlen einwirken dürfen. Und dann gibt es den Streik, der darf halt nur zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen stattfinden. Diese Trennung hat Ernst Forsthoff eingeführt. Das ist auch ein sehr renommierter Staatsrechtler, würde ich sagen, obwohl er eine noch viel gravierendere NS-Geschichte hat als Hans-Karl Nipperdey, weil er wirklich von Anfang an gegen die Weimarer Republik angeschrieben hat, weil er im NS ganz wirkmächtig war, ein Buch geschrieben hat, Der totale Staat. Und dieser Mann hat im Endeffekt die Trennung eingeführt von, es gibt die demokratische Partizipation anhand von Wahlen und dann gibt es den Streik und der ist eigentlich eine Parlamentsnötigung. So sein Argument. Und dieses Argument kann man dann auch ganz oft noch nachlesen in allen Entscheidungen, die danach kamen. Und das, also allein das finde ich schon schockierend genug, dass sich diese Kontinuitäten so lange weitergetragen haben. Man muss aber jetzt dem Bundesarbeitsgericht zugute halten, dass es diese Argumentation von Nipperdai, also einmal, ja, der Streik an sich ist ja irgendwie unerwünscht und wir müssen gucken, wie wir den eingrenzen, und das Argument von Forsthoff, nämlich wir haben hier die Demokratie und daneben haben wir irgendwie diese Tarifverträge und diese ganzen Verhandlungen, das müssen wir aber streng voneinander trennen. So würde das Bundesarbeitsgericht heute nicht mehr argumentieren. Also davon haben sie sich schon auch abgewendet. Mhm. Sie haben 1980, das war so eine ganz grundlegende Entscheidungswelle, die da kam ab den 80er Jahren, da hat das Bundesarbeitsgericht schon anerkannt, na gut, der Streik, der ist nicht unerwünscht, ne? Wir müssen anerkennen, dass es den gibt als Phänomen, und der ist natürlich auch unterm Grundgesetz akzeptiert, weil er für Tarifverhandlungen so unabdingbar ist. Also in dieser Entscheidung von 1980 hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, der Streik ist notwendiges Mittel, weil sonst jede Tarifverhandlung kollektives Betteln ist. Mhm. Ja? Soweit so gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht der Erkenntnis letzter Schluss, aber fürs Bundesarbeitsgericht hat es halt 31 Jahre gedauert, bis das mal im Urteil stand, dass das Streikrecht nicht nur eventuell irgendwie da ist, sondern dass es halt auch unbedingt ausgeübt werden muss, weil sonst machen Tarifverhandlungen keinen Sinn. Und damit hat sich aber schon auch was geändert. Also seitdem, wenn man das nachvollzieht, gibt es eigentlich mehr und mehr sozusagen Aufweichen von diesen ursprünglichen Einschränkungen. Mhm.
Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Bevor wir jetzt zu sehr in die ganzen rechtlichen Entwicklungen kommen, vielleicht nochmal trotzdem zu dem Hauptpunkt. Es wird weiterhin als illegal betrachtet. Du hast jetzt gerade gut ausgeführt, warum das nicht immer so war. Es ist Richterrecht. Ändert sich so ein bisschen, aber weiterhin ist es ja so, dass ein Streik, der sich gegen den Staat richtet, in den meisten Fällen würde die Gewerkschaft erstmal verklagt werden auf Schadensersatz. Jetzt gab es aber nach 1945 ja eine ganze Reihe von politischen Streiks. Manche wurden nicht strafrechtlich verfolgt, die meisten, manche aber bei manchen schon. Mhm. Vielleicht kannst du erstmal ein paar Beispiele geben. Was gab es für politische Streiks? Was für ein Ausmaß hatten das? Wie wurden die organisiert? Und gab es jetzt welche, die legal waren und andere waren illegal? Oder wie lief das ab?
Mhm. Also erstmal noch zur Klarstellung. Ums Strafrecht geht es eigentlich in der Regel nicht. Also natürlich wurde auch strafrechtlich immer wieder gegen Streikende vorgegangen, wenn es um die Tätigkeiten als Streikposten ging. Also dann ging es ja dann oft um Nötigung, Beleidigung, vielleicht auch mal die eine oder andere Körperverletzung. Aber genau, also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt darüber reden, ist der legal oder nicht, geht es ja eigentlich immer darum, zivilrechtlich oder arbeitsrechtlich dagegen vorzugehen, indem man entweder Schadensersatz will oder indem man den Streik unterlassen will. Mhm. Ja, also mit so einer einstweiligen Verfügung, das ist das, was heute eigentlich in der Regel passiert, dass die Arbeitgeber klagen, dieser Streik darf nicht stattfinden, weil er rechtswidrig ist, und dann ihre Argumentationssalven bringen. Ich glaube, ein einschneidender Punkt rechtshistorisch war, also es gab nicht viele politische Streiks, muss man erstmal sagen. Die Mehrheit passiert natürlich tarifbezogen. Vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass die Gewerkschaft halt mit dem Zeitungsstreik 1952 eine juristische Niederlage erlebt hat. Im Anschluss nicht mehr zu so vielen politischen Streiks aufgerufen, also wir reden von den DGB-Gewerkschaften, nicht mehr zu so vielen politischen Streiks aufgerufen hat, wie sie vielleicht sonst hätte. Das ist aber alles hypothetisch. Das kann, glaube ich, niemand so klar beantworten. Aber also in der juristischen Geschichte war der Streik gegen die sogenannte Zerschlagung des NDR. Also ich habe das zum ersten Mal gelesen, als ich mich dann mit dem politischen Streik beschäftigt habe. Ich weiß nicht, ob dieser Streik irgendjemandem Begriff ist. Da wollte Schleswig-Holstein aus dem Rundfunkstaatsvertrag raus, und dann haben, also das hätte im Endeffekt 79. eine Auflösung des NDR, 79. also das Urteil ist von 79, wann der Streik war, vielleicht, also eigentlich braucht die Rechtsprechung ein bisschen länger als ein Jahr, um da zu solchen Erkenntnissen zu kommen, vielleicht war er 77, 78, irgendwie so, kann ich gerade gar nicht aus dem Kopf sagen. Auf jeden Fall hat dann ARD und ZDF haben dann halt dagegen geklagt, gegen diesen Streik. Also die Mitarbeiterinnen wollten natürlich nicht, dass ihre Rundfunk- und Sendeanstalt zerschlagen wird, wie sie es genannt werden. Und dann hat dann die ARD bzw. das ZDF dagegen geklagt. Also die haben gesagt, ja, nee, also dieser Streik ist offensichtlich ein politischer, der muss unterlassen werden. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ein Arbeitsgericht dann den auch für rechtswidrig erklärt hat. Und also nicht das erste Mal, aber zumindest, dass dann die Gewerkschaft auch den Streik wirklich abgesagt hat. Also das wird sowohl gewerkschaftshistorisch als auch rechtswissenschaftlich schon so als Zäsur erlebt. Genau, dann gab es in den 80ern einige Streiks, immer Abwehrstreiks, also immer gegen konservative Reformen. Das eine Mal ging es darum, dass das Kurzarbeitergeld abgeschafft werden sollte für Streikende. Da hat die IG Metall dann zum Streik aufgerufen gegen diese Reform, auch mit einer recht hohen Beteiligung. Soweit ich weiß, 1 Million ArbeitnehmerInnen, schätzt man, die an diesem Streik teilgenommen haben. Wurde dann auch von den jeweiligen Gerichten, also da haben dann Arbeitgeber natürlich auch wieder versucht, diesen Streik vor Gericht für rechtswidrig zu erklären und den dann auch, damit die Gewerkschaft diesen Streik unterlässt. Wurde dann auch von den Gerichten mitgetragen, diesmal jetzt mit dieser neuen Argumentation des Bundesarbeitsgerichts, nämlich, also sie mussten sich nicht mehr auf Nipperdey und Co. ziehen, sondern konnten jetzt einfach sagen, nee, nee, aber hier geht es ja gar nicht um Tarifverhandlungen und dementsprechend sind die Gerichtsbegründungen auch immer sehr, sehr dünn. Also dann kommt eigentlich immer nur das Gleiche, ja, ja, nee, also wir haben hier einen politischen Streik offensichtlich und der ist ja nicht auf Tarifverhandlungen ausgerichtet, deswegen ist er illegal. Und interessant an diesem Streik, zu dieser Kürzung des Kurzarbeitergelds oder Streichung, wenn man so will, ist, dass dann der DGB eine Beschwerde, also gegen diese ganzen Gerichtsurteile und auch die Kündigung, die es dann von einigen MitarbeiterInnen gegeben hat, ist der DGB dann zur International Labour Organization gegangen und hat gesagt, hier, also ihr habt doch so ein Übereinkommen, eine Art völkerrechtlicher Vertrag, dieses Übereinkommen gewährleistet doch eigentlich das Streikrecht. Sprecht doch mal irgendwie eine Sanktion aus oder macht doch mal irgendwas. Deutschland verstößt hier gegen das Völkerrecht. Und dann hat die ILO das auch gemacht, also Deutschland gerügt, dass hier eigentlich Maßnahmen getroffen werden müssten, damit das nicht mehr stattfindet. So ähnlich ist es eigentlich bei diesem European Committee for Social Rights, also ist auch ein völkerrechtlicher Vertrag, auch dort wird eigentlich das politische Streikrecht, wenn es einen arbeits- und einen sozialrechtlichen Bezug hat, das ist immer noch die Eingrenzung, dann wird das Streikrecht in dem Maße gewährleistet und auch dort wird Deutschland regelmäßig gerügt für diese Rechtsprechung. Es passiert halt nichts. Es ist halt sozusagen unverbindlich an der Stelle. Es müsste eigentlich ein Gericht zu der Erkenntnis kommen, diese völkerrechtlichen Verträge sind für uns bindend, wir müssen das Grundgesetz völkerrechtlich auslegen und dann würde sich die Rechtsprechung ändern. So, also die Streik in den 80ern sind dahingehend interessant, dass die Instanzen also immer bis zur zweiten Instanz, also bis zum LAG ausgereizt wurden, nicht bis zum BAG. Es gab nur einen Streik, der bis zum BAG gekommen ist, der aber jetzt kein Riesenstreik war, wo man sagen würde, da könnte man sozusagen auch politisch gut das Argument machen und sagen, hier war die IG Metall darauf angewiesen, diesen Streik zu führen, weil die Gesetze offensichtlich direkt auf ihre Wirkmächtigkeit Einfluss nehmen, also negativen Einfluss haben, sondern das war ein Streik von Lehrerinnen, wo die Kultusministerkonferenz außerhalb von Tarifverhandlungen aufgerufen wurde, dazu die Lehrdeputate zu verringern. Und dann wurde eine Lehrerin abgemahnt und ihren Fall hat man dann bis zum BAG hochgetragen. Und die Begründung war auch sehr, sehr traurig und sehr dünn. Also wieder dieser Verweis auf das Urteil von 1980. Nee, also wir haben es euch doch gesagt, der Streik darf nur zur Tarifverhandlung geführt werden und deswegen ist er jetzt hier unrechtmäßig. Also, ne? Interessante Streiks, aber wenig interessante Rechtsprechung, wenn man so will. Und es gibt noch ein ganz schönes Beispiel, finde ich, aus den Nullerjahren. Also das waren die Streiks 2006, 2009 jeweils in Wellen. Die waren über die Ländergrenzen hinweg, haben an allen Häfen stattgefunden. Und zwar gegen europäische Gesetzgebung. Da wollte das Europäische Parlament das sogenannte Port Package 1 und dann das Port Package 2 erlassen, wo es um eine marktliberale Öffnung der Häfen gegangen wäre, also auch eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen drohte. Da haben sich dann europäische Gewerkschaften zusammengeschlossen. Ein klassischer politischer Streik, wenn man so will, ja, also ans Europäische Parlament gerichtet. Das Europäische Parlament hat auch diese Streiks dann zur Kenntnis genommen und diese Gesetze tatsächlich auch nicht verabschiedet. Und mir ist keine einzige Gerichtsentscheidung dazu bekannt. Was natürlich immer, also es liegt ja dann immer nur daran, entweder wurden Arbeitnehmerinnen nicht belangt, es hat keine Abmahnung gehagelt oder Kündigung sogar und deswegen haben sie nicht geklagt oder die Arbeitgeberinnen haben die Füße stillgehalten und gesagt, gut, also dann kommen halt diese Pakete nicht, dann machen wir und dann stecken wir unsere Ressourcen in Lobbyarbeit für irgendwelche anderen Reformchen. Also die Prozesse sind dann zu komplex, als dass ich die jetzt hier gut analysieren konnte. Aber das heißt ja auch nicht immer, dass jeder Streik dann vor Gericht landet. Ne? Aber man kann zumindest sagen, für die Historie der BRD, dass die Streiks da waren. Also oft haben sich die Einzelgewerkschaften dann auch einfach nicht um das Verbot geschert und das gemacht. Das war zum Teil auch erfolgreich. Also ein Beispiel, was ich jetzt nicht genannt habe, was glaube ich auch in so einer Geschichtserzählung oft unter den Tisch fällt, obwohl es total interessant ist, weil es jetzt endlich zur Abwahl von Helmut Kohl geführt hat, waren die Streiks, die 86 stattgefunden haben gegen 96, danke. Ich war noch so in den 80ern verhaftet, 96 genau. Ja, 10 Jahre früher wäre besser gewesen, aber leider nicht. Genau, 96 gegen so Sparpakete, wenn man will, von Helmut Kohl, wo es ganz zentral um die Kürzung der Entgeltfortzahlung ging. Also sollte die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von 100% auf 80% gesenkt werden. Das ist auch passiert, also das Gesetz kam. Und dann haben aber dann haben die Gewerkschaften es geschafft, das nicht in die Tarifverträge umzusetzen. Also in den Tarifverträgen blieb die 100%ige Lohnfortzahlung bestehen. Die Arbeitgeber mussten einknicken. Und als dann Kohl abgewählt wurde und Rot-Grün an die Macht kam, wurde dann dieses Gesetz auch wieder zurückgenommen. Da gab es halt auch Urteile dazu. Immer wieder mit derselben dünnen Begründung, aber...
Schon eine meiner ersten Großdemonstrationen, 96 in Bonn mit 350.000 Menschen auf der Straße. Schön. Gegen die Sparpakete. Und ich weiß noch, dass wir damals, ich habe in Kassel gewohnt und ich glaube, es gab eine Resolution aus Kassel, dass man jetzt den Generalstreik ausrufen müsste. Dazu kam es dann aber leider nicht. Genau, aber es wurde trotzdem da an der Stelle was gekippt. Um mal vielleicht an der Stelle zu bleiben, du hast ja jetzt gerade gesagt, es gab trotz der Illegalisierung, es gab immer wieder, jetzt nicht so vergleichbar mit Frankreich oder anderen auch südeuropäischen Ländern, es gab auch immer wieder Versuche für politische Streiks. Manche wurden illegalisiert, andere und die Gewerkschaften wurden verklagt. Bei anderen lief das einfach so durch. Man könnte auch vielleicht mit Ferdinand Lassalle sagen, Rechtsfragen sind Machtfragen. Es kam so ein bisschen drauf an, wie war die gesellschaftliche Stimmung, wer hat sich quasi auch durchgesetzt, war das dann quasi en vogue, dass man das hat laufen lassen, hast du ja gerade bei Port Package dann auch an irgendeiner Stelle gesagt. Wie ist das denn jetzt? Also vielleicht auch nochmal jetzt als letzte Frage, bevor wir dann so eine größere Fragerunde und auch in die Diskussion kommen. Wie siehst du jetzt den rechtlichen Prozess gerade jetzt? Also siehst du, also hast du da Hoffnung, dass sich da noch mehr bewegt? Du hast ja vorhin so gesagt, es ändert sich ein bisschen was. Und zugleich wissen wir natürlich auch, dass alleine durch jetzt auf der rechtlichen Ebene sich das auch nicht verändert. Wir hatten heute die Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zum Beamtenstreikrecht. Das war eine gewerkschaftliche Niederlage, also das Beamtenstreikrecht wird weiter als in Deutschland als nicht legal erklärt. Das heißt, die Frage ist ja auch, wie können wir das eigentlich erkämpfen? Mhm. Das ganze Streikrecht wurde erkämpft. Wenn man sich immer nur darauf verlassen hätte, was legal wäre, hätte man nie was bekommen. Mhm. Wir haben es bei den Charité-Streiks gesehen, für mehr Personal im Krankenhaus, dass sie auch das Streikrecht ausgeweitet haben, weil dann klar wurde, man konnte für Personalbemessung, darf man jetzt streiken. Also wie kommen wir dahin? Mhm. Falls du jetzt das Patent dafür hast.
Ja, also Ich finde es immer so ein bisschen anmaßend, nur weil ich die Rechtsprechung mir jetzt in der Entwicklung angeguckt habe, jetzt so zu sagen, so und so muss man den Streik organisieren und dann hat man den perfekten Präzedenzfall. Das ist natürlich
auch nicht so gemeint.
Genau, also das ist, genau, das würde ich niemals behaupten, dass ich dazu sprechfähig bin. Aber also worauf sich Juristinnen zumindest immer stützen, sind die Entscheidungen vom BAG zum Unterstützerstreik, also zum Sympathiestreik. Der wurde ja dann unter bestimmten Bedingungen erlaubt und dort findet sich halt so ein Nebensatz, und das ist also zugegebenermaßen ein bisschen dünn, jetzt die Hoffnung von einer Rechtsprechungsänderung auf so einen Nebensatz zu stützen, aber da geht es dann darum zu sagen, naja, das mit dem Tarifbezug, also ne, dass der Streik nur für Tarifverhandlungen zulässig ist, das müsste man eigentlich nochmal sich genauer anschauen vor dem Hintergrund des Völkerrechts. So ungefähr der Wortlaut ist der BAG-Entscheidung, und damit meint das BAG halt diese völkerrechtlichen Verträge, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, also vor allen Dingen die Europäische Sozialcharta, weil dort ist das Streikrecht als Menschenrecht konzipiert und auch für soziale und ja im weitesten Sinne Belange, die irgendwas mit der Arbeit und der sozialen Wirklichkeit der Arbeitnehmerinnen zu tun haben, erlaubt. So. Und so funktioniert es ja auch in Frankreich und in Italien. Das ist sozusagen der juristische Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, wenn man auf der sichereren Seite sein will und so einen Präzedenzfall ins Leben rufen will, dann muss man sich, glaube ich, so ein bisschen in die Hirne dieser Arbeitsrechtlerin hineinversetzen, die ja ich glaube, nicht davon abweichen werden, das Streikrecht als Teil der Tarifautonomie zu verstehen. Und dann müsste man drüber nachdenken, in welchen Bereichen kann man denn gut aufzeigen, dass hier die Tarifverträge halt nicht mehr ausreichen, weil die Arbeitsbedingungen so sehr mit politischen Entscheidungen verstrickt sind.
Wie zum Beispiel in der Altenpflege.
Genau, wie du das in also ich habe es jetzt, ich habe es an frauendominierten Branchen halt aufgezogen, weil dort ja offensichtlich ist, dass die komplette Konzeption des Gesundheitsmarktes oder auch des Altenpflegemarktes eine gesetzgeberische Entscheidung ist. Und dann jetzt hier Entlastungstarifverträge zu erstreiken, ist natürlich großartig und es ist auch ganz toll, wie die Kampagnen geführt werden. Aber wenn dann nach Dekaden von schlechten Arbeitsbedingungen und Ausbildungsbedingungen nicht genug Leute in diesem Bereich da sind, ein krasser Fachkräftemangel herrscht und man diese Entlastungstarifverträge nicht umsetzen kann, weil man gar nicht das Personal findet, dann muss natürlich auch was an dem Finanzierungssystem geändert werden. Und also ich habe dann sozusagen relativ angepasst sozusagen argumentiert, man geht aus von dem mini kleinen Arbeitsverhältnis, dann von größeren Tarifverträgen und dann von sozusagen politischen Entscheidungen, die eigentlich die Materien, die man auch tariflich regeln kann, wie zum Beispiel die Personalbemessung, aber das dann auf die politische Ebene gehoben zu sagen, na gut, aber dafür muss man auch die Finanzierung ändern.
So war es ja eigentlich auch, also mit diesen Streiks der Metaller zur Lohnfortzahlung war es doch eigentlich auch so, oder?
Ja, im Endeffekt schon. Genau, also da war ja die Verknüpfung ganz klar. Das wäre eigentlich auch ein guter Präzedenzfall gewesen, wenn man so will. Also finde ich zumindest, weil es ja noch relativ dicht dran ist an dieser Denke, Streikrecht und Tarifautonomie seien untrennbar miteinander verbunden, weil das BAG ja bislang noch nicht sich Gedanken darüber gemacht hat, dass der Streik vielleicht auch neben der Tarifautonomie noch bestimmte Funktionen hat in der Gesellschaft, was eine funktionierende Demokratie angeht. Ja? Also das wird ja ignoriert mit dieser ganzen engen Verknüpfung der Tarifautonomie. Aber ich, genau, also um nochmal abschließend zu sagen, ich argumentiere so ein bisschen so und würde, glaube ich, wenn man sozusagen diese Rechtsprechungsentwicklung langsam antasten will und so ein bisschen auf diese Richterin zugehen will, immer dafür argumentieren, zu sagen, es muss schon auch den Richterinnen klar werden, warum der Tarifvertrag hier nicht reicht und warum es darauf ankommt, jetzt hier auch die Gesetzgebung zu adressieren.
Okay, gut. Also ihr dürft erstmal klopfen oder klatschen für Theresa.